Sehr Klagenfurt.
Ja, sehr Klagenfurt. Mit dem Einstieg habe ich jetzt gar nicht gerechnet.
Ich habe es vorher auch nicht gewusst.
Ja, damit sehen Sie auch schon den Charakter dieses Podcasts. Normalerweise beginnen wir nämlich immer tatsächlich mit einem Sears Thomas.
Sears Thomas.
Und dann sage ich weiter, übrigens, Sears, liebe zuhörende Person, beim satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung mit dem Namen Maurer und Schick. Maurer und Schick deswegen, weil dieser Herr ist der Thomas Maurer. Den kennt man aus Die Staatskünstler, die vier da, oder vielleicht aus seiner Lebensrolle als Thomas Maurer.
Ja, da kann meine Familie ein Lied davon singen.
Meine einer, ich bin Thomas Schick, quasi die zweite Hälfte in dem Podcast, bin von der Kleinen Zeitung und ich trage so quasi auch ein bisschen die inneren Gedanken dieses Podcasts dann immer raus, denn mir geht es darum, dass Nachrichten wieder erträglich werden. Wir werden heute noch ein bisschen länger darüber hören, dass die Menschen nachrichtenmüde sind. Und das ist etwas, wogegen wir beide seit mittlerweile über 150 Episoden ankämpfen. Wir wollen, dass die Leute Nachrichten konsumieren, aus demokratiepolitischen Gründen, persönlich gesagt, auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen. Diese Klammer schließen wir jetzt aber nochmal. Der lacht da so. Und deswegen machen wir jede Woche einen Nachrichtenpodcast, wo wir am Donnerstag hinsetzen und ein bisschen darüber sprechen, was in der Woche geschehen ist. Ein bisschen aus therapeutischen Gründen für mich, vielleicht auch für dich.
Ja. Also was jetzt nicht heißt, also wir sagen, wir sprechen nicht nur über schöne Nachrichten.
Nein, ganz und gar nicht.
Aber auf einen Ort, von der wir hoffen, dass es runter geht und das dann übers Normalmaß hinaus regt.
Ja, und falls Sie jetzt die tatsächlich im Podcast zuhörenden Personen fragen, worüber reden die? Warum reden die heute so anders als sonst? Öffnen wir ganz noch kurz. Vierte Wand ist es beim Theater. Was ist es? Ist es das dritte Ohr oder so?
Ja.
Ja, wir öffnen kurz das dritte Ohr.
Das innere Ohr.
Das innere Ohr. und sagen den zuhörenden Personen im Podcast, wir sind heute live in den Klagenfurter Kammerlichtspielen. Deswegen ja, ich bitte mal einen Applaus für den Ali, der uns da eingeladen hat und dem wir natürlich sehr, sehr gerne gefolgt sind.
Ich habe diesen Saal auch ein bisschen fotografiert. Ja. Können wir dann vielleicht in die Shownotes stellen, ich schicke dir die Bilder. Wer nicht da sitzt, also, sondern es nur hört. Es ist eine Zeitkapsel. Ich bin sehr begeistert von dem Saal, ich bin auch erstmals hier. Und es ist eine 70er-Jahre-Zeitkapsel. Und das ist ja doch mittlerweile wieder im Design-Trend. Und ich kenne Menschen, die sich, glaube ich, hier jaulend am Boden winden würden oder versuchen, einen dieser 70 Jahre weißes Plastik, Schalen, Klapp, Raumschiff, Enterprise, Kinositze, unauffällig unterm Mantel auszuzahlen. Alleine dafür zahlt sich der Besuch dieses Etablissements schon aus. Ich spüre dann übrigens auch mal, wir sagen das heute sicher noch öfter.
Könnte passieren. Vorab hat es übrigens im Internet eine Diskussion darüber gegeben, ob das jetzt ein Porno-Kino war oder nicht. Und danke an den Helge, unseren Fotografen, der gesagt hat, ja, es war sowas Ähnliches, weil hier hat er zumindest das erste Mal den Film von der Blauen Lagune gesehen.
Ja, angeblich ein Lieblingsfilm Donald Trumps. Lass ich jetzt mal so im Raum stehen. Denk aber die doch relativ enge Bestuhlung und die Tatsache, dass dieses weiße Plastik, auch wenn der Raum abgedunkelt ist, ihn ein bisschen aufhält, spricht dagegen, dass es ein Porno-Kino im Wort ursprünglichsten Sinne war.
Ja, Kurt, wie? Und Sie merken, dieser Podcast ist nicht so ganz geskriptet, wie wir es manchmal geplant haben, denn bis jetzt habe ich keine einzige Zeile außer dem ersten Mal im Skript verwendet.
Die schon wieder.
Sei es drum. Wir wollen eigentlich über Nachrichten sprechen. Das machen wir, wie gesagt, jede Woche. Letzte Woche haben wir zum Beispiel über den Niedergang von MTV gesprochen. Und jetzt in der Woche, würde ich sagen, vermissen wir wen anderen. Karl Nehammer nämlich. Sie werden ihn kennen, Teil des Virologischen Quartetts. Après-Ski Kaiser war er dann auch mal eine gewisse Phase lang. Ist mittlerweile Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank und hat dann aber trotzdem, auch wenn es an Mörderknädel reißt und unglaubliche Verantwortungen über Milliardenkredite hast, noch die Zeit gefunden, jemandem zu sagen, schreib bitte ein Buch über mich und tun wir dann so, als wäre ich der Autor dieses Buches gewesen.
Ja, ich möchte vielleicht nur noch einmal den Satz wiederholen. Karl Nehammer ist jetzt Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank. Weil man gewinnt sie so. als wäre das normal.
Es ist zumindest unerwartet gewesen, für ihn vielleicht nicht mehr so ganz, deswegen hat er dann das Kanzleramt vermutlich frühzeitig sausen lassen, weil wenn du siehst, du kannst das Doppelte mit weniger Aufwand und zumindest weniger öffentlicher Beachtung reißen, ist das ja auch erstrebenswert, jetzt aus individueller Perspektive betrachtet.
Ja, also ich bin zu wenig Insider, um zu wissen, ob man als Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank schwitzert wird, aber wir werden sicher erfahren, es gibt wahrscheinlich ein zweites Buch eines Tages.
Ja, jedenfalls, er hat ein Buch jetzt mal geschrieben, das reicht jetzt, würde ich mal sagen. Und wir beiden haben uns gestern Abend tatsächlich noch den Spaß gemacht, einige Teile daraus zu lesen. Und ich finde, da gibt es ein paar interessante Passagen drin. Also ich gebe dann zu, ich habe es digital bekommen, deswegen habe ich dann auch die Möglichkeit gehabt, tippe mal Sebastian Kurz ein. Und bei gut 200 Seiten hat er nur ein einziges Mal Sebastian Kurz erwähnt. Dafür, dass er sein Innenminister war, dass er Generalsekretär in einer Phase war, als Sebastian Kurz die ÖVP übernommen hat und ihm nachgefolgt ist als Bundeskanzler, die haben sich irgendwie nicht so oft getroffen, offenbar.
Nein, er war wahrscheinlich auch baff, wird ihn auf einmal in der ZIP 2 gesehen.
Ja, aber am interessantesten habe ich dann tatsächlich inhaltlich etwas gefunden und du magst schon früher oder später darauf eingehen, aber ich würde gerne mal zuerst die Passage aus dem Buch lesen, weil ich sie wirklich spannend gefunden habe. Es hat ja immer diese Mehr gegeben, warum scheitert tatsächlich die Koalitionsbildung zwischen FPÖ und ÖVP? Also damals noch mit der ÖVP wahrscheinlich irgendwie in der Machtposition oder vielleicht hätte man da auch schon Herbert Kickl zum Kanzler machen wollen. So ganz von außen hat man sie nie betrachten können. Da hat es unglaubliche Legenden gegeben. Die Anna Thalhammer im Profil hat übrigens mal geschrieben, die haben sich deswegen zerkracht, weil die Verhandlungen so lange gedauert haben, sie immer im Bundeskanzleramt stattgefunden haben und dort immer das gleiche Catering gegeben hat und die Leute einfach schon überdrüssig waren, dieser Caprese-Brote oder Rindfleischbrötchen, keine Ahnung, was es gegeben hat.
Außerdem rauchen sehr viele FPÖler, das hat vielleicht auch nicht dazu beigetragen.
Ja, aber ich zitiere jetzt mal aus Nehammers Buch, dessen Titel mir jetzt nicht einfällt, weil das ist halt das Problem, wenn man digital liest, aber egal, es ist eh keine Buchempfehlung in Wahrheit. Ja, nein, es ist Literatur, ist es echt nicht, also Entschuldigung. Aber wie gesagt, das Zitat. Wenn er die Apologie liest, sagt Kickl zu mir, sieht er sich selbst in der Rolle des Sokrates. Ich hingegen, sei es Innenminister und Bundeskanzler, Teil jenes Systems, das Sokrates verurteilen und zu Fall gebracht hatte. Kickls Lesart und seine Interpretation sind mir völlig fremd, bieten mir aber einen tiefen und letztlich verstörenden Einblick in sein Denkgebäude. Mich fasziniert an der Apologie des Sokrates vor allem das Hinterfragen von Meinungen. Sokrates zeigt in den Dialogen, dass niemand allwissend ist und jeder von anderen lernen kann. Diese sokratische Methode ist für mich ein spannender Zugang, aber ich habe sie nie so interpretiert wie Kickl, der sich als Opfer eines verschwörerischen Systems sieht, eine Sichtweise, die sein Selbst- und Fremdbild prägt und seine Politik zutiefst bestimmt. Also ich muss sagen, es ist schon super, wenn eine Koalition daran scheitert, dass du den Platon, der sie geschrieben hat, falsch interpretierst, wie er Sokrates ausgelegt hat. Ich habe immer gedacht, da geht es um Innenpolitik, Abschiebemethoden oder sonst irgendwas.
Ja. Ja, da möchte ich den Altkanzler mit tiefer Verstörung hat sich auch meiner bemächtigt, als ich das erste Mal gelesen habe, weil nach dem, also ja, vom Kickl weiß man, dass er irgendwelche 100 Semester Philosophie inskribiert hat und wird ihm schon jemand einen Plato in die Hand gedrückt haben oder vielleicht hat es ihn wirklich interessiert. Aber beim Karl Nehammer war ich doch ein bisschen baff, dass ich da jetzt da mit dem antiken Griechenland und seinen philosophischen Strömungen konfrontiert wäre. Er erklärt es aber eh woanders im Buch auch. Und auch das fand ich sehr bizarr, weil die meisten Menschen, die irgendwann einmal Latein gehabt haben oder Altgriechisch und aber keinen Beruf einschlagen, was sie brauchen, verbrennen dann die Bücher im Garten oder erinnern sich mit Grausen dran, wie sie den gallischen Kriegern übersetzen müssen. Karl Nehammer hat aber nach einer Schulwechsel-Episode, die er etwas ominös umschreibt, die nicht ganz freiwillig offenbar war, aber Altgriechisch gelernt und er hat eben die, sie haben die Apologie übersetzt, was sicher Ölens Hocken ist, wenn man gerade erst Altgriechisch lernt. Und das hat ihm gut gefallen. Und das hat mich schon mal ziemlich baff gemacht, aber er sagt ihm, es war immer für ihn wichtig und so. Und die Kickl-Auslegung ist ja schon tatsächlich, also da pflichte ich jetzt doch einmal Karl Nehammer bei. Alter! Ja, also ich meine, jetzt bei näherer Betrachtung auch nicht ganz überraschend, es gibt ein mächtiges System und ja, Sokrates ist von Verleumdungen zu Fall gebracht worden, er hat sich Feinde gemacht, Aristophanes hat ihn ja auch verhöhnt, weil die Philosophen ja wieder die Feinde praktisch der Dichter und der Mythenschmiede waren, weil sie gesagt haben, Fakt, Fakt, Fakt und man denkt und weg mit den ganzen Geschichten. Also da gab's ja, er hat sich genug Feinde gemacht, dass er dann tatsächlich und vermutlich zu Unrecht zum Tode verurteilt wurde und er hat aber eben, jetzt kommt in diesen Verteidigungsreden vor, er lässt sich lieber von einem Gericht, das er anerkennt als Athener Bürger, zu Unrecht verurteilen, als sich zu etwas zu bekennen, was er nie getan hat, weil er ist nicht fähig zu lügen. Und das ist Herbert Kickl, wenn man Herbert Kickl fragt. Also der ist wird von S-System, das kennen wir ja seit dem verstorbenen Kärntner Altlandeshauptmann, ist hinter ihm her und wahrscheinlich wollen sie ihn umbringen, würde ich mal vermuten. Und alle sind gegen ihn und er ist der einzig Unbeugsame. Und da kann einem schon ein bisschen das Gruseln kommen, da bin ich ganz beim Karl Nehammer.
Ja, übrigens gibt es da noch eine zweite unglaublich spannende Kickl-Episode in diesem Buch. Und zwar an jenem Morgen, als Russland die Ukraine überfallen hat, hat der Karl Nehammer einfach einen Rundruf unter den Parteien gemacht, unter anderem auch bei Herbert Kickl angerufen. Und die Kickl'sche Reaktion hat darin bestanden, dass er gesagt hat, vielleicht sind das aber Fake News. Vielleicht sind die Russen nicht wirklich einmarschiert. Bist du dir denn sicher, Karl? Und da muss man auch sagen,
Quelle? Steht ja, da im Internet immer Quelle?
Vielleicht ist er da ja doch Sokrates, gell? Weil er hat ja auch gesagt, Quelle, Quelle,
ja,
Quelle,
ja, Fakt, ja, Fakt, stimmt, Fakt. Ja, ja, ja. Aber der Sokrates hat immer geglaubt, dass er im Gespräch was lernen kann. Also Karl Nehammer für mich in einem völlig neuen Licht, nachdem ich unlängst von einem ehemaligen Trainer von ihm erfahren habe, dass er gar kein schlechter Boxer war.
Ja.
Ich hätte mal gedacht, der war sicher Botschert. Nein, der war gar nicht schlecht.
Ne? Ja, ich meine, man muss jetzt ganz ehrlich gesagt sagen, Karl Nehammer ist aber auch wehleidig dafür, dass er ein Boxer ist. Das kann ich jetzt ein bisschen redaktionsinterner Ihnen erzählen, dass sein Buch nicht so gut besprochen wird, kommt bei ihm ganz und gar nicht gut an, geschweige denn bei einer gewissen Kathi Nehammer, die nach wie vor, sagen wir jetzt mal so, die PR für ihn ein bisschen mitbetreut.
Okay, also das Glaskin ist in dem Fall kein physisches.
Nein. Aber es ist vorhanden. Ja. Hättest du eigentlich gern, dass ein anderer österreichischer Kanzler auch noch seine Biografie schreibt? Werner Faymann vielleicht als Hörbuch dann auch noch dazu?
Werner Faymann als Hörbuch hat vielleicht eine eng umrissene Zielgruppe. Ich käme in Molkereien vielleicht, um den Käsungsprozess zu beschleunigen. Also vor allem, wenn er selber spricht.
Mindestens.
Ich kann den Werner Faymann auch noch.
Hast du ihn noch da?
Ich kann sogar den Kier schlägen.
Ja, ich glaube, da hast du auch eine sehr eng umgerissene Zielgruppe, also wer Joki Kirschnegger noch mithalten kann. Wir haben es schon ganz kurz erwähnt, Sebastian Kurz ist nur an einer einzigen Stelle in diesem Buch aufgetaucht. Es wird seine Gründe haben, vielleicht, wie gesagt, Episode 2, da könnte noch irgendwas werden. Aber ich glaube, grundsätzlich wird das den Sebastian Kurz freuen. Denn auch nach seinem Ausscheiden aus der Politik ist der ehemalige Bundeskanzler, zweifache ehemalige Bundeskanzler, fällt mir übrigens gerade ein, immer noch Team Message Control. Er war jetzt nämlich Gastgeber eines Wochenendes im Sacher im Seefels. Und da hat er recht interessante Leute mit seinen Geschäftspartnern eingeladen gehabt, unter anderem den türkischen Finanzminister, den griechischen Verteidigungsminister. Dann war auch noch eine deutsche Ministerin dabei. Namentlich wird sie im Profilbericht nicht genannt, aber ich vermute mal, es ist die Frau Reiche, denn der zweite Gastgeber war Karl Theodor zu Guttenberg, ist mittlerweile Podcaster, früher mal war er deutscher Verteidigungsminister. Hören Sie das einmal an, Gysi und Guttenberg, also dagegen sind wir zwar wirklich Menschen mit ganz, ganz kleinem Ego. Dann gab es Royals aus Middle East, ein paar Orban-Politiker und aus Österreich. Erik Dermuth, der hat Bitpanda gegründet, das ist das, wo die ganzen jungen Kinder jetzt einmal so quasi ihre Kryptos checken. Peter Mitterbauer, den kennt man, der ist Vizepräsident der Industriellen Vereinigung. Alexander Schütz, der ist Geschäftspartner vom Kurz und hat auch mal sowas Ähnliches wie ein Medium mitfinanziert. Ja. Mittlerweile führt seine Ex-Frau und deswegen haben sie das auch finanziell getrennt, aber okay. Und auch der ehemalige OMV-Manager und Mundner Keramikchef Markus Frieser war da mit dabei. Und da muss man sagen, Karl Nehammer macht das Interessante jetzt, was Sebastian Kurz wirklich macht, weiß man nicht. Aber diese Geschäftsliste lässt irgendwie darauf schließen, dass er vielleicht doch ja, die alten Kontakte noch ein bisschen spielen lässt.
Naja, es ist offenbar, er hat ja ursprünglich beim Peter Thiel angeheuert, ist jetzt sozusagen im Dunstkreis immer noch und ist sozusagen in diesem globalen rechten Milieu, glaube ich, wohl angesehen. Mittlerweile ja auch 10% Eigentümer einer Firma mit einem Marktwert, wenn ich mich richtig erinnere, von angeblich 200 Millionen Euro, was jetzt für jemanden, der mehr oder weniger von der Matura-Feier ins Kanzleramt gefallen ist, schöne Karriere ist, also auch finanziell. Also ich glaube, irgendwie so als was er ja wirklich konnte, war eben so, wie nennt man das, Hinterzimmerintrige war, glaube ich, sein. Also wie gründlich und handwerklich gut vorbereitet wurde, dass er eben den Parteivorsitzenden stürzt und sich selbst als Lichtgestalt inszeniert, muss man sagen, kann man gut finden, kann man schlecht finden, aber handwerklich war es gut gemacht. Und ich glaube, da denken sich gerade viele reiche Menschen, die das Gefühl haben, sie zahlen jetzt viel Steuern und das diese depperte Demokratie mit diesen langsamen Entscheidungsprozessen und diesen innovationshemmenden Regulatorien, das kennt man eher mal auf neue Beine stellen. Ich glaube, da ist der Sebastian Kurz ein beliebter Ansprechpartner.
Ja, bestritten. Und wie gesagt, die Liste ist jetzt schon mal lang gewesen. Wenn wir unseren Podcast im Studio aufzeichnen, machen wir an solchen Stellen jetzt eigentlich immer kurz Pause. Der Thomas trinkt
ein Kaffee. Wasser.
Ja. Manchmal raucht er sich ja eine an, aber während des Podcasts selten. Und dann kommen so kleine Rubriken rein. An dieser Stelle würden wir jetzt zum Beispiel die Rubrik einspielen.
Austria in a nutshell.
Wobei, dann trage ich noch kurz nach, weil es ja wurscht ist, wie dein gespielt. Ich lehne aus kulinarischen Gründen die Kombination Schinkenfleckerl und Gin Tonic zutiefst ab.
Das verstehe ich. Und ich habe nur gedacht, bin ich der einzige Mensch, der das absurd findet, damit Sie jetzt von uns abgeholt werden. Besagter Markus Friesacher und Sebastian Kurz laden jetzt zu einem so einen Society-Event im Umfeld der Salzburger Festspiele. Das ist quasi das neue Dörgelein. Dörgelein war das, wo René Benko mit ganz vielen schönen, interessanten Menschen wo René Benko halt eingeladen hat, ja. Passt. Und jetzt macht das halt Sebastian Kurz. Ich mag jetzt weder das Schinkenfleckern so sehr, noch trinke ich überhaupt Gin Tonic, aber in der Kombi.
Ich kann mit beidem leben, aber nicht miteinander.
Ja.
Also es ist irgendwie, ja, ich mag, keine Ahnung, Gemüsewok und Esterhasi-Schnitten, aber nicht in einem Töller.
Ja, wie gesagt, und da werden Sie dann noch in der Aufnahme, falls Sie das jemals nachhören wollen, die Rubrik hören.
Austria in a nutshell.
Kommen wir jetzt nämlich zu einem Mann, der hätte seinerzeit unter Umständen vielleicht ein bisschen verschwiegener sein sollen, als er es jetzt ist, weil jetzt ist er es überhaupt nicht mehr. Wir reden von Mephisto Ott. Habe ich dir eigentlich je erzählt, dass der besagte Herr und der Herausgeber der Kleinen Zeitung, Hubert Batterer, gemeinsam in die Schule gegangen sind?
Das schon.
Habe ich dir nie erzählt, oder?
Nein. Um den Kollegen Harder zu zitieren, ja, das Leben spielt mit uns.
Ja, ich habe es dir vermutlich nie erzählt, weil es tatsächlich damit schon alles erzählt ist. Sie sind gemeinsam ins Konvikt in Lienz gegangen. Der Hubert hat sich tatsächlich uns gegenüber dann irgendwann mal erklären wollen, warum er keine Geschichte schreiben kann. Er hat dann gesagt, er kann sich einfach nicht an den Kerl erinnern. Er weiß, er hat irgendeinen gegeben mit einem komischen Vornamen und er hat dann auch nochmal irgendwie im Elternhaus herumgekramt, um Klassenfotos und dergleichen mehr zu finden. Und er behauptet, ja, einer von die Vierer könnte sein, aber ich meine, es ist jetzt auch eine 25-prozentige Chance, wen du jetzt anpatzen würdest und vielleicht war es der Franz aus, keine Ahnung, Obertiljach
oder ja, so. Ja, das ist. Und das ist jetzt auch nicht der Enthüllungsknüller. Ja, also er hat einen Bleistift gekaut und manchmal Uhakern geschossen. Ist, sagen wir jetzt, nicht das, warum wir uns gerade mit dem Ernot beschäftigen.
Ja, genau, denn dieser Mann hat durch die eine oder andere juristische Auseinandersetzung, sagen wir mal so, er soll Menschen Informationen beschafft haben und damit Interessen des österreichischen Staates mutmaßlich nicht gerade dienlich gewesen sein.
Das hast du schön gesagt.
Ja, weil er klagt derzeit nämlich auch intensiv Medien, wird aber auch selber eben demnächst mal vor Gericht.
Er hat, habe ich vom Kollegen Schreiber erfahren, er hat auch ein GoFundMe aufgestellt.
Ja, darauf wollte ich nämlich jetzt zu sprechen kommen. Du hast das hast von mir erfahren und nicht vom Schreiber.
Entschuldigung, ihr schaut euch wenig. Nein, es tut mir sehr leid. Nein.
Jedenfalls.
Ich kann euch Schmalpikten nicht auseinander.
Jedenfalls, er hat tatsächlich auf der GoFundMe eine Initiative gestartet, man solle ihm doch ein wenig Geld spenden. Ich werde Ihnen den Link zur Abwechslung mal nicht in die Shownotes stellen, weil ich will einfach nicht, dass Sie diesem Link folgen und wenn echt jemand werden Magister Ott Geld spenden will, dann finden Sie Ihre Wege, da bin ich ganz und gar davon überzeugt. Aber ich zitiere draus, damit Sie nicht selber reinklicken müssen.
Ja, aber das Praktische an GoFundMe ist, dass sollte es irgendwelche Organisationen geben, in deren Interessen er möglicherweise irgendwann einmal tätig geworden ist, könnten die über GoFundMe anstatt da irgendeiner Banküberweisung, wo man sieht, wer das erzeugt hat, in vielen kleinen Einzeltranchen auch ihr Schärflein beitragen, hypothetisch.
Mhm. Du meinst so wie seinerzeit, als die Heidi Horten einen Dauerauftrag über 49.000 € an die ÖVP geliefert hat, damit es beim Rechnungshof nicht aufschlagt?
Ja, na so, also.
Nein.
Das Wort, das ist ja sicher passiert.
Ja, ist passiert. Jedenfalls, besagter Egister Ott schreibt jetzt auf dieser GoFundMe-Plattform. Grüß Gott, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer. Mein Name ist Egister Ott. Ehemals im Dienst des Staates, derzeit im Dienst der eigenen, warte mal, Reputation. So geht der Satz jetzt wirklich weiter. Ja, genau. Ich weiß, was Sie denken. Braucht er wirklich ein GoFundMe? Nun, Spionage soll ja lukrativ sein, aber offenbar nicht, wenn man es nur angeblich betrieben hat. Ich möchte zeigen, dass man in Österreich auch mit einem Dossier gegen sich selbst noch Humor haben darf. Und, falls das nicht reicht, vielleicht hilft dir eine Crowdfunding-Kampagne mehr als jede Diplomatenimmunität.
Der nächste Sokrates. Also, wir haben ein Philosophen aufkommen, das ist erstaunlich.
Ja, ich glaube, die Philosophie, die mindert sich wieder, denn in der URL steht dann Mission, Rehabilitierung oder wenigstens WLAN in Gerichts-SS. Also warum er da einfach nur SS reinhaut, vielleicht bis dann, das S ist ja neben einem A und vielleicht wollte er weiter tippen Saal oder so, also auf der Tastatur.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es im Kyrillischen ist.
Vielleicht muss er jedes Mal ein Doppel-S eingeben, damit sich seine Festplatte nicht selbst zerstört. aber weil wir schon, wir haben es in einem Podcast schon mal erwähnt, aber ich finde ja, also mit dem Namen wirst du ja von den Eltern ausgestattet, du kannst nichts dafür. Was? Aber der Aegisto kommt ja vom Aegistos, einer der Tantaliden in der griechischen Sagenwelt. Und das sind die Ärgsten. Also wie man sein Kind nach dem Aegistos benennen kann, ist ein Rätsel, das mir manchmal so, was halt, wenn das Wasser nicht gleich warm wird beim Händewaschen, beschäftigt.
Die habt ihr doch, die beschäftigt immer, warum der Wiener Staatsschulrat Heinrich Himmer heißt.
Ja, da haben auch die Eltern entweder einen Aussetzer oder einen komischen Humor gehabt.
Aber du wirst nicht unsere Gage heute spenden, oder?
Ich wüsste gar nicht, wie dieses GoFundMe geht. Das ist was für Jüngere nicht.
Wenn Sie übrigens Gisterotti in Google eingeben würden, dann würden Sie irgendwie als nächsten Vorschlag bekommen Jan Marschalek. Und wenn man dann Jan, warum auch immer, diese KIs und die Algorithmen, das ist alles ein Drama. Jedenfalls, wenn man dann von Jan Marschalek ein bisschen weiter geht, dann kommt man zu Hans Marschalek. Und da hat mich jetzt die Zeit auf eine Recherche aufmerksam gemacht, die ich eigentlich schon vor 2 Jahren gefunden habe. Damals hat nämlich der Historiker Thomas Riegler ein bisschen was über den Opa von Jan Marschalek erzählt. Der hat nämlich Hans Marschalek geheißen, also es war noch ein bisschen bämischer, also ja. Du kannst das ein bisschen besser so mit dem.
Ja,
okay, passt. Das war ja Persönlichkeit mit tatsächlich sehr reichem Erfahrungsschatz. War Widerstandskämpfer, ist dann im KZ gewesen, ist dann eben nach 45 zur Staatspolizei gekommen, die ja damals tatsächlich massiv von den Kommunisten in Wien, sagen wir jetzt einmal so, gesteuert wurde. Ja. Und hat dann, weil ihm auch offenbar irgendwie Fahrt war oder so, angefangen für Russland zu spionieren.
Da gibt's weiß nicht, die war damals klar.
Ja. Für den anderen Ableger von Russland, also für einen Satellitenstaat halt einfach mal, ja. Und da stellt Herr Rieger, und ich stelle Ihnen den Link in dem Fall wirklich sehr gerne in die Shownotes rein, schon sehr interessante Thesen auf. Zum Beispiel, dass der Opa dem kleinen Jan gerne mal erzählt hat, so wie das war als Spionageagent und als Doppelagent für alle möglichen Seiten und wie er was geliefert haben könnte, und dass dort die Keimzelle dessen gelegt werden, vielleicht gelegt worden ist, warum Jan Marschalek der Mensch geworden ist, der er ist.
Ja, vielleicht ist es eine Art Dynastie wie die Hörbigers. Offenbar hat es eine Generation übersprungen, aber kommt ja manchmal vor. Auf einmal hat das Kind rote Haare und man sagt, nein, aber der Uropa hat auch rote Haare gehabt. Also, vielleicht ist dein Gen weitergegeben worden.
Ja, tragisch finde ich.
Wobei ich glaube, der Jan Marschalek ist, glaube ich, kein Sozialist im engeren Sinn.
Das ist so schwer
zu sagen. Also der Opa war, glaube ich, Sozialist, Kommunist,
ja.
Und hat das wahrscheinlich, hat sie da nicht groß verbiegen müssen dafür. Und es hat sich aber halt auch, Russland ist in dem Sinne, ist auch kein sozialistischer oder auch nur Sozialstaat. Also das heißt, wahrscheinlich hat auch der Jan Marschalek nicht gegen seine Überzeugung handeln müssen, wann er sie mit denen zusammentut.
Ja, das ist so schwer für mich jetzt zu beurteilen, weil Jan Marschalek hat ja mittlerweile so viele Identitäten angenommen. Unter anderem ist er ja auch russisch-orthodoxer Pope. Das ist ja so wie bei schizophrenen Personen. Du weißt ja nicht, was jetzt der Kern der Identität ist. Welche seiner Fake-Identitäten ist jetzt vielleicht ihm am nähersten?
Du meinst, dass er dann manchmal wie Jason Bourne aufwacht in einem Raum, den er nicht erkennt? Und nachdem er aber reflexartig den ersten Menschen umgebracht hat, der eine kommt und sagt, aha, das kann ich.
Es könnte sein.
Ja, wenn der mal ein Buch schreibt.
Ja, bei uns in Kärnten.
Thomas, hast du schon mal was vom Birschmannhof gehört?
In letzter Zeit davor nicht, muss ich ehrlich sagen.
Ja, das ist bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar. Wenn man jetzt nicht wirklich extrem Radlfahrer ist und sich mal dieser Herausforderung stellen will, dass man irgendwo mitten in den Karawanken herumfährt und dann eine Stunde braucht, bis man von Gehöft zum Gehöft kommt, dann kommst du dort eher zufällig nicht vorbei, außer du bist, so wie Opa von Jan Marschalek, überzeugter Linker, vielleicht auch ein bisschen kommunistisch geprägter, jedenfalls einmal klar deklarierter Antifaschist oder zumindest mal ein Grundinteresse für dieses Thema. Denn auf besagten Birschmannhof
gibt's. Entschuldige, ich muss für die Jüngeren zuhören, es gab einmal eine Zeit, da gab es sogar Antifaschisten, die nicht Linke waren.
Darauf wollte ich nämlich noch zu sprechen kommen. Jedenfalls gibt es auf besagten Birschmannhof ein Museum. Das erinnert daran, dass knapp vor Kriegsende 1945 ein Massaker an 11 Zivilisten, darunter mehrere Kinder, verübt worden ist. Und eben es hat sich dann so ein bisschen eine Gedenkkultur dort entwickelt und 2024 hat es dann dort das erste Mal ein antifaschistisches Jugendcamp gegeben. Ich sage deswegen noch die Geschichte mit 2024 dazu, weil eigentlich hätte das auf jenem Sportplatz des SAKs, also der Slowenski Athletski Club in Kärnten, wir waren gerade vorhin übrigens beim Wirt, der dort auch gespielt hat, da hätte das eigentlich dort stattfinden sollen. Und das ist der Sportplatz, auf dem ich meine kleine und wirklich kurze Fußballkarriere gestartet und auch beendet habe. Aber der Trainer hat gesagt,
war das ein Match oder?
In Summe bin ich nicht auf 90 Minuten Einsatz in der ganzen Saison gekommen. Ja. Jedenfalls hat der Platzwart dort gesagt, na, seid narrisch. Ihr kennt sie ja nicht einfach am Sportplatz campen, geht's, sucht euch was anderes. Und da ist man halt zum Bärschmannhof gekommen. Also so hat das ganze Drama eigentlich seinen Anfang genommen. Schuld ist eigentlich nur der Gärtner, das wollte ich schon immer mal sagen. Jedenfalls heuer gab es dann wieder dieses antifaschistische Camp und dann rückte dort die Polizei an. Zuerst waren es 6 Leute, am Ende waren es 13 Leute, ein Hubschrauber und ein Hund. Es wurde nämlich vermutet, ja, da könnten irgendwie Linke vielleicht dort sein. Also nicht nur Antifaschisten, sondern richtig Linke sozusagen. So.
Die sagen, wir müssen einmal die Produktionsmittel kollektivieren.
Bin mir nicht sicher, ob sie jetzt auch schon im betriebswirtschaftlichen Sinne mit Engels, Marx und dergleichen mehr aufgeladen waren. Das ließ sich tatsächlich schwerer eruieren. Aber weil man nicht einfach nur hingehen kann als Polizist und sagen kann, ihr seid Linke, deswegen wollen wir einmal eure Ausweise sehen, hat man einen Anlass gesucht, um dorthin zu gehen. Und das war dann tatsächlich das Kärntner Naturschutzgesetz, das Campingplatzgesetz und man hat dann ja auch noch so ein bisschen vermutet, ja, es könnte noch irgendwie andere Formen von Anstandsverletzungen gegeben haben.
Was, in gestorben Schiffen oder?
Vielleicht war das Teil der Vermutung, ich behaupte aber jetzt, das kann nicht so leicht.
Aber ist wahrscheinlich auch naturschutzgesetzlich irgendwie geahndet, ne? Also ja. Wenn es Karree bist, glaube ich, ist...
Ich glaube, dass es dort einen gewissen sozialen Druck gegeben hat, in die Dixi-Klos, die extra angebracht wurden und angezahlt wurden, für diese Veranstaltung hinzugehen und nicht einfach in den Wolf zu gehen.
Also man hat immerhin Dixi-Klos.
Ja.
Niemandes Lieblingsdestination, aber sie waren da.
Genau. Jedenfalls, 82 Menschen waren vor Ort, Identitäten wurden festgestellt, die Aufregung war, ich finde, aus berechtigten Gründen groß, weil eben, das ist ein hochsensibler Ort. Dort hat eine SS-Polizeieinheit ein Massaker verübt und dass dann dort die Polizei wieder anrückt mit stichsicheren Westen, keine Langwaffen, sondern nur Kurzwaffen, aber trotzdem, es waren halt Waffen mit dabei. Ich glaube, da fühlt man sich nicht wohl. Ich glaube, dieses Thema der Retraumatisierung muss man nicht so groß spielen, aber es ist natürlich ein verstörender Moment. Und ich habe dann im Juli mal geschrieben, wenn ein Staat für vermeintliche Extremisten keine andere Repressionsmöglichkeit hat als das Naturschutzgesetz, könnte es sein, dass man nicht Extremisten gegenübersteht. Und eigentlich wollte ich mir heute einen lässigen Nachmittag machen und das noch einmal reinkopieren, weil es stimmt einfach, nachdem jetzt dieser Bärschmannhof-Bericht einer Untersuchungskommission des Innenministeriums rausgekommen ist, da steht nichts anderes drinnen. Vor allem mittlerweile weiß man, es hatte nicht einmal die Anzeige nach dem Naturschutzgesetz gegeben und nach der Campingplatzverordnung.
Ja, es hat offenbar überhaupt eine praktisch so wie eine spontane Selbstentzündung. Auf einmal war alles voller Polizisten. Irgendwer muss einen Hubschrauber gerufen haben, vielleicht wollten die nur wieder weg, also ich weiß es nicht.
Ja. Ja.
Aber ja, also natürlich ist es, offenbar ist es so, wie man sich's böswillig vorstellt. Irgendwer hat sich gedacht, du hast ein Linke, da schauen wir hin. Und das ist dann ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und niemand hat es auch geschafft, aber es hat immerhin schon die erste personelle Konsequenz gegeben.
Genau. Der polizeiliche Leiter war bisweilen stellvertretender Leiter des Landesamts für Verfassungsschutz und Extremismusbekämpfung. Der ist von seinem Posten jetzt einmal für 3 Monate wegversetzt worden. 3 Monate kannst du bei Beamten immer ohne Argument, geh mal 3 Monate hin. Aber jetzt mal auf der Polizei bei der Pressestelle nachgefragt, was macht denn der jetzt eigentlich?
Das ist vielleicht ungefähr die Zeitspanne, die es braucht, bis einer sich denkt, sag mal, kommt der nicht mehr?
Ja, die Antwort war, er macht jetzt nichts Operatives.
Okay.
Ja, sei jeder Person bitte um Himmels Willen eine Cooldown-Phase auch gegönnt, weil er hat immerhin die Verantwortung übernommen, das muss man auch sagen, ist mittlerweile auch nicht mehr so Usus. Der Bezirkshauptmann vom Völkermarkt, der rein rechtlich zuständig gewesen war und der auch oben war, der hat oben nur beobachtet, vor der Kommission hat er sich gedacht, nein, das schaue ich mir nicht einmal an, er ist nicht rausgefahren.
Süß.
Ja.
Aber vor allem, es ist ja nach wie vor auch, was die dort eigentlich wollten. Ich meine, Personen feststellen, ja, ich meine, ich weiß, es herrscht Ausweispflicht in Österreich, aber in der Regel kannst du auch an Polizisten vorbeigehen, ohne deinen Ausweis zeigen zu müssen. Und ich weiß nicht, was sie sich versprochen haben, dass dort irgendein 83-jähriges Mitglied der zweiten Generation der RAF sitzt und sie einen Sensationsfang machen. Also es, sogar wenn man, also ich glaube, die österreichische linksextreme Szene ist doch so, dass du, wenn du, weiß nicht, in den 3-4 Lokalen einen Zettel hinterlässt, wissen es alle. Also sogar wenn das jetzt verfassungsschutzmäßig, also sollten da irgendwelche Menschen sein, die man verdächtigt, keine Ahnung, gewaltsam den Staat stürzen zu wollen, toi, 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 dann habe ich über die Ehrenakt, also da genügt mir ein Feldstecher, sage ich, ah ja, der Rote Franz, habe ich mir eh gedacht. Also das ist schon an grotesker Überflüssigkeit kaum zu überbieten. Also ich weiß nicht, was die wollten. Ja, gehst hin und sagst, ja, lass doch mal die Haare schneiden oder so.
Ja, aber man muss ja sehen, den Kosten von 15.000 Euro beziehungsweise 14.800, man will sie ja nicht aufrunden, für diesen Einsatz, steht jetzt ja immerhin gegenüber, dass diese vermeintlich Linken Kampierenden von Rudi Vogt vertreten wurden. Das ist der Mann, der als Rechtsanwalt, die, sagen wir jetzt mal so, nicht ganz im Alleingang, aber doch als Persona, als Frontrunner war er jetzt einmal bei der Ortstafel-Debatte und bei den Ortstafel-Geschichten, die der VfGH ausgefochten hat. Und ich habe da dieser Tage mal mit ihm telefoniert, habe gesagt, jetzt echt noch einmal, nur damit ich es verstehe, sie kommen aus dem christkatholischen Bereich und da oben waren ja jetzt doch irgendwie eher, sagen wir mal so, die Rote Stern-Belgrad-Fraktion. Habe ich gesagt, wie kommen wir uns eigentlich dazu, dass Sie diese vertreten? Hat er gesagt, ja, wissen Sie, eigentlich ist wurscht, weil mittlerweile sind wir so wenige, dass wir uns eh geeint auftreten müssen. Also so gesehen, die Polizei hat geschafft, zu einem, was zig Dialogkonferenzen innerhalb der Kärntner Sloweninnen und Slowenen nicht geschafft haben.
Ja, da muss man eigentlich ein kleines Danke sagen an dieser Stelle. Aber ich bin verblüfft, also 14.000 kommt mir eigentlich relativ kulant vor für einen Einsatz dieser Größe, vor allem.
Der Hund war klein.
Aber so ein Hubschrauber, ich meine.
Der wäre eh geflogen. Und du musst ja auch dazu sagen, die schnelle Eingrafftruppe, die war sonst beim Villacher Kirchtag, stell dir vor, die hätten dort noch Lebkuchen gegessen oder so irgendwas, wären ja die Spesen auch nach oben gerasselt.
Aber der Villacher Kirchtag ist nicht übers gewohnte Maß hinaus eskaliert, nachdem die wegfahren.
Nein, das war nur der Eröffnungstag und Villach ist safe. Also da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Gut, das wäre jetzt der Punkt, wo wir dann sagen würden, wir sind zufrieden, gell?
Ach so, ja. Wer hat an der Uhr gedreht?
Wir sind schon wieder durch. Deswegen machen wir dann immer noch den Hinweis, übrigens, in den Shownotes, da gibt es noch die relevantesten Artikel zu all dem, was wir besprochen haben, nachzulesen. Und es gibt auch einen Link zu Thomas Maurer, seinem Auftritt am 23.01. in den Kammerlichtspielen Klagenfurt. Da wird er sein Programm trotzdem vorstellen und ich glaube, es ist eine der letzten Vorstellungen.
Also ist die vorletzte Vorstellung überhaupt mit diesem Programm. Also da werden Leute wahrscheinlich aus ganz Europa anreisen. Sollte sie ganz schnell Karten sagen. Also Kabarettliebhaber und 70er Jahre Inneneinrichtungsaficionados werden sich das ausmatchen müssen. Die Ersten werden die Ersten sein.
Passt. Ich habe nichts mehr zu sagen. Hast du noch was zu sagen?
Na, bitte. Pause.
Tschüss und schleicht euch.